Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Kilian Karger.
Schönen guten Tag.
Und direkt mir gegenüber, Manu Schäfler.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Richard Rupp und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Text von Quine aus dem Jahr 1948, On What There Is. Und in diesem Text scheint es ja um alles zu gehen, denn Quine stellt ja anscheinend die Frage, was gibt es denn alles? Oder wie können wir darüber reden, was es denn alles gibt?
Naja, zunächst stellt er wirklich die Frage, was gibt es? Und dann kommt er zur relativ einfachen Antwort, alles.
Warum ist es denn so ein großes Problem in der Philosophiegeschichte? Warum könnte man nicht einfach mit diesem Satz, nämlich einfach der nüchternen Feststellung, ja, was gibt es? Ja, offensichtlich alles. Punkt Ende. Weil es ist ja kein neues Problem. Es ist ja ein Problem, das, wie Quine ja auch selber sagt, schon mehr oder weniger bis auf Platon zurückgeht.
Naja, er sagt, das Problem stellt sich vor allem dann, wenn es eben nicht mehr ausreicht, dass wir diese einfache Antwort haben. Es gibt eben alles, was es gibt, weil wir ja auch über Dinge sprechen im Alltag, die es nicht gibt. Wir sagen Dinge wie, es gibt
Zahlen.
Ja, aber wir sagen auch Dinge wie, es gibt keine Einhörner. Und dann haben wir natürlich ein Problem, weil wir sprechen über irgendwas und sagen aber gleichzeitig, dass es das nicht gibt.
Genau, und jetzt ist ja dieser Text ein Text, der sich mit Ontologie auseinandersetzt. Und Ontologie ist die Lehre vom Sein. Mhm. Und wie verhält sich dann ein Einhorn oder wie ist ein Einhorn im Vergleich zu dem, wie ich bin? Und in dieser Kategorie bewegt sich Quine, um eine Antwort darauf zu formulieren, was das Sein von einem Einhorn von meinem Sein unterscheidet.
Also wenn ich es richtig verstehe, warum kann ich vom Manuel und vom Einhorn sprechen, obwohl ich nur den Manuel anfassen kann? Und das Einhorn kann ich ja in dem Sinne nicht anfassen. Das ist ja, das bietet sich ja mir nicht auf so einer einfachen physikalischen Ebene.
Ja, es gibt auf jeden Fall Entitäten, die wir als abstrakt bezeichnen und Entitäten, die wir als konkret bezeichnen oder als aktualisierte Entitäten bezeichnen, weil sie sinnlich erfahrbar sind.
Okay.
Also man könnte dann einfach sagen, es gibt keine Einhörner, weil noch nie jemand eins gesehen hat. Und damit würde man sagen, gut, dann zählen Einhörner zu der Kategorie von Dingen, die es nicht gibt. Aber damit hat man ja immer noch das Problem, dass wir dann über was sprechen, was es nicht gibt. Und wie wollen wir das machen? Also worauf beziehen wir uns da?
Ja, richtig.
Ja.
Und diese Entitäten, auf die wir uns da beziehen, sind eben diese abstrakten Entitäten.
Und du hast es ja auch schon angedeutet, dass Quine sagt, dass es dieses Problem schon seit der Antike gibt und deswegen bezieht er sich auch auf Platon, der auch schon sowas formuliert hat oder formuliert haben soll, dass dieses Problem aufgreift, dieses Rätsel von nicht existenten Entitäten. Weil Platon gesagt hat, ja, wir müssen ja irgendwie, muss es ja etwas geben in irgendeiner Form, weil sonst können wir ja nicht sagen, dass es das nicht gibt. Und das findet sich eben dann auch schon in der antiken Philosophie und scheinbar gab es bis zu dem Punkt, wo Quine diesen Text geschrieben hat, keine adäquate Lösung, für Quine jedenfalls.
Naja, auf jeden Fall kann man sagen, dass Einhörner nicht verwirklichte Möglichkeiten sind. Wir haben ja eine Idee eines Einhorns, wir können uns das vorstellen, wie ein Einhorn aussieht oder aussehen könnte, wenn wir auf eines in der Natur treffen würden. Es wäre zumindest möglich, dass es Einhörner gäbe. Und diese Möglichkeiten brauchen demnach auch einen Bereich, in dem sie sind. Weil es ja offensichtlich diese Idee des Einhorns gibt. Ja, und die alte platonische Lösung ist das Reich der Ideen, auf das wir irgendwie Zugriff haben und deswegen können wir darauf referieren. Aber Quine bietet uns ja eine ganz andere Lösung an.
Naja, thematisiert ja schon auch diese Sache mit den Ideen. Und ich finde es auch spannend, wie er das macht, nämlich dass er in diesem Text zwei Philosophen erfindet, mit denen er quasi eine Diskussion führt. Und den ersten Philosophen nennt er Mac X und der vertritt ja so eine Theorie, wie Platon sie mit seiner Ideenlehre vertreten würde. Und den zweiten nennt er Y-Man und wir werden sehen, was der zu sagen hat. Aber ich finde es eben spannend, dass er diese Form gewählt hat für diesen Text, der ja sonst irgendwie sehr klar strukturiert, sehr, sehr, sehr analytisch daherkommt und jetzt trotzdem so eine, ja, diesen Dreh macht, mit fiktiven Philosophen zu arbeiten. Wie seht ihr das?
Ja, also ein antikes Problem darf auch einen antiken Ansatz haben. In einer Dialogform. Wie man das ja in der Antike lustigerweise ja ganz oft findet, dass zum Beispiel Sokrates sich dann mit einem Skeptiker oder einer anderen philosophischen Position unterhält und das dann so geschrieben ist wie ein Theaterstück. Das liegt jetzt hier nicht vor, sondern Quine sagt praktisch eher immer so, und das würde jetzt Position X, also MacX würde sowas vertreten und Wyman würde das vertreten und ich als schlauer Quine vertrete aber was, was viel besser ist. Also insofern ist da die Struktur gleich geblieben, was nämlich natürlich immer der Autor dann am Ende der König ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach, wenn man sich den Text, finde ich, insgesamt anschaut, der ist einfach sehr gut geschrieben. Also es ist ein wahnsinnig abstrakter Text, wahnsinnig abstrakte Probleme, aber man kann den gut lesen und das liegt, finde ich, auch daran, dass er eben diesen Twist hat, dass man nämlich diese abstrakten oder diese komplexen Positionen einfach so ein bisschen verkörperlichen kann. Wenn ich mir halt vorstelle, dass da Quine mit MacX und Wyman an einem Tisch sitzt und die das ein bisschen erzählen und ich halt jedem von denen immer seine Position zuordnen kann, dann ist es halt einfacher, als wenn dann einfach nur ganz nüchtern irgendwie da diese Positionen dargelegt werden.
Es ist ja fast so, als würde man eine Folge von Sapere Audio hören. Aber jetzt zurück zu Wyman. Also Wyman würde so etwas sagen wie, Existenz ist Aktualität. Das heißt, dass Existenz genau dann stattfindet, wenn etwas raumzeitlich verwirklicht ist. Und wenn das richtig ist, dann ist das nur richtig, weil wir von Einhörnern so sprechen würden, dass sie schon eine raumzeitliche Konnotation haben. Aber nicht, weil das Existieren selbst raumzeitlich konnotiert ist. Also das heißt, dass Existenz erstmal nicht auf raumzeitliche Kategorien beschränkt ist, wohingegen Einhörner schon auf raumzeitliche Kategorien beschränkt sind. Die haben halt eine räumliche Ausdehnung und haben eine gewisse Lebensspanne. Deswegen hat die Idee des Einhorns auch diese raumzeitliche Konnotation, aber nicht das Sein selbst. Und deswegen sagt Quine auch, dass Existenz eben nicht diese raumzeitliche Konnotation haben muss, beziehungsweise, dass es Dinge gibt, die nicht raumzeitlich sind und trotzdem existieren.
Weil ansonsten, wenn man mit dieser Wyman-Argumentation geht, dann Quine sagt es ja auch mehr oder weniger so, dann haben wir das widersprüchliche Problem, dass einfach das Wort existieren irgendwie nicht mehr wirklich existieren meint.
Oder ja, habe ich das missverstanden? Da sind sich ja die beiden fiktiven Positionen einig, dass sie sagen, sie erweitern in einer gewissen Weise so den oder weichen den Begriff auf, was es heißt zu existieren. Weil MacX ja sagen würde, Ideen, die existieren ja auch. Also Dinge, die nicht wirklich sinnlich erfahrbar sind, das sind für ihn Ideen und die sind eben abstrakt. Das heißt, sie sind eben nicht irgendwie erfassbar, aber das heißt nicht, dass die irgendwie weniger existieren würden. Es sind Ideen im menschlichen Geist, sagt er. Und damit kann man ja irgendwie auch ganz gut mit diesem Bild irgendwie arbeiten, wenn man sagt, wir können davon sprechen, weil wir das ja irgendwie so im Kopf haben. So diese, wir wissen irgendwie im Kopf, was wir damit meinen, wenn wir davon sprechen. Deswegen müssen wir nie so ein Einhorn gesehen haben.
Genau, aber das kann dann eben nur funktionieren, wenn es einen Seinsbereich für diese Entitäten gibt. Und entweder funktioniert es nur, weil es ein Reich der Ideen gibt, auf das wir alle Zugriff haben.
Also praktisch irgendwie eine Welt außerhalb der Welt, in der alle Ideen liegen.
Genau, so ganz platonisch. Oder aber, wie man mit einem Psychologismus vielleicht argumentieren würde, da unsere Gehirne gleich strukturiert sind, können wir alle denselben Weg des Denkens vollziehen, der uns zur Idee eines Einhorns bringt.
Ja, aber widerlegt haben wir ihn damit ja nicht, den MacX.
Noch nicht.
Und ich weiß auch nicht, ob das, was Quine ja versucht, also er versucht ja schon, den zu widerlegen, oder zumindest geht er in diese Richtung, aber so richtig überzeugend widerlegen kann er ihn für mich eigentlich auch nicht. Er sagt ja nur, er wirft diesen MacX vor, wenn er behauptet, die Idee von einem Einhorn existiert genauso wie das reale Einhorn, das existiert, das man irgendwie sinnlich erfassen kann, dann würde ja Quine sagen, er macht da irgendwie einen Fehler. Er sagt, er verwechselt da zwei Dinge.
Also nee, Quine würde auch sagen, dass die Idee des Einhorns genauso existiert wie das Einhorn selbst. Aber der Fehler, den MacX macht, ist, dass er dadurch, dass er einen Namen für etwas hat, davon ausgeht, dass der Name einen Bezug zur Wirklichkeit braucht. Und nur wenn dieser Bezug hergestellt wird zur Wirklichkeit, dann existiert diese Entität auch. Und wenn das nicht so ist, dann ist es eine Idee, eine Potentialität, die noch nicht verwirklicht ist und die existiert auch nicht. Und deswegen braucht er irgendetwas, das garantiert, dass er darüber sprechen kann.
Also das Problem ist die mangelnde Sparsamkeit.
Nee, da geht's noch nicht um die Sparsamkeit, sondern einfach nur darum, dass Mac X mentale Entitäten so nennen muss, obwohl es keine Notwendigkeit dafür gibt. Ja, also.
Okay.
Ja.
Na gut, was Quine ja erstmal sagt, ist, dass es ja erstmal offensichtlich ist, dass es gar nicht notwendig ist, dass es sowas wie Ideen gibt. Und erstmal wirft er ja dem Mac X vor, dass er nämlich insofern schon was verwechselt, nämlich dass die Idee von einem Einhorn zu haben erstmal irgendwie dasselbe ist wie ein Einhorn, das es tatsächlich gibt. Und er sagt, das würde einem ja nicht passieren, wenn man ein anderes Beispiel nehmen würde. Wenn ich was nehme, was existiert tatsächlich, dann würde ich niemals die Idee von diesem Ding mit dem tatsächlichen Ding verwechseln. Weil dass man sagt, wenn ich jetzt einfach ein berühmtes Gebäude wie das Brandenburger Tor nehme, dann könnte ich immer den Unterschied angeben zwischen dem realen Brandenburger Tor, das existiert, und der Idee, die ich vom Brandenburger Tor habe. Und da würde er ja sagen, das ist schon mal eine starke Intuition, dass der Mac X sich irrt mit seiner Idee oder seinem Konzept.
Ja, aber ich glaube, so grob können wir drei Kategorien dieser mentalen Entitäten unterscheiden. Nämlich zum einen sowas wie die Idee vom Brandenburger Tor, was einen Bezug zum verwirklichten Brandenburger Tor hat. Dann können wir sowas unterscheiden wie der gegenwärtige König von Frankreich, den es nicht gibt. Ja, also Frankreich hat gerade keinen König, aber wir können trotzdem über den gegenwärtigen König von Frankreich sprechen. Und dann gibt's noch so eine dritte Kategorie wie Widersprüche, sowas wie das runde Dreieck. Und das runde Dreieck ist einfach bedeutungslos. Das könnte man so sagen, dass Widersprüche einfach keine Bedeutung haben.
Ich glaube, das ist doch die Wyman-Lösung, oder?
Ja.
Genau.
Das ist ja das, wo er ihn dann auch, was ist das, was ich vorhin gemeint habe, vielleicht habe ich das zu viel gebracht oder ich habe den Kontext nicht ganz verstanden. Aber Wyman sagt ja dann einfach, okay, bei mir heißt halt existieren die Sachen, die es wirklich in einer aktualisierten Form verwirklicht gibt, also das Brandenburger Tor in dem Fall, das gibt's wirklich. Dann gibt's die Zwischenstufe für sowas wie das Einhorn, aber das Einhorn ist eigentlich auch schon bedeutungslos, aber wir können uns irgendwie drüber unterhalten. Und sowas wie das runde Dreieck, was ja deswegen ja so ein ganz klarer Fall ist, weil es ja in sich einen logischen Widerspruch hat. Ne, ein Dreieck kann halt per Definition nicht rund sein. Das ist ganz unstreitbar bedeutungslos.
Ja, aber das ist ja noch nicht der Punkt, wo man Wyman dann schon widerlegt hat. Weil wir können ja offensichtlich darüber sprechen, dass es runde Dreiecke gibt. Auch wenn wir uns eigentlich nichts Konkretes darunter vorstellen können. Aber wir tun es ja gerade schon. Wir sprechen darüber, dass es die nicht gibt.
Ja, wir können auf jeden Fall sicher sein, dass wir keinen realen Bezug finden. Wir werden niemals ein Dreieck finden, das rund ist.
Ja, wir sprechen trotzdem drüber, also beziehen wir uns auf etwas, was ein rundes Dreieck ist und deswegen muss es das ja zumindest für die Position geben, die jetzt dieser Wyman oder dieser Mac X vertreten. Und Quine hat ja nochmal eine andere Lösung, wie er diesem Problem irgendwie versucht, Herr zu werden. Und zwar, dass er sagt, es reicht jetzt nicht aus, irgendwie zu sagen, dass das Unsinn ist, von runden Dreiecken zu sprechen, sondern er sagt, wenn wir anfangen, das zuzulassen, dass wir über sowas Unsinniges reden, wie runde Dreiecke, dann funktionieren ganz basale logische Funktionen einfach nicht mehr oder eben auch die Art und Weise, wie wir denken oder wie wir Philosophie betreiben, würde nicht mehr funktionieren.
Warum? Weil wir dann nicht mehr angeben können, was es gibt und was es nicht gibt, oder?
Naja, Quine führt ja dann aus, dass dann so eine wichtige Figur wie der Widerspruchsbeweis nicht mehr funktionieren würde, der ja ungefähr so bedeutet, oder korrigiert mich, da ob ich da falsch liege, wenn sich aus einer Annahme ein Widerspruch herleiten lässt, dann gilt, wenn die Annahme wahr ist, ist auch der Widerspruch wahr. Weil ein Widerspruch kann nie wahr sein.
Genau, und deswegen kommt der Quine dann auch zu dem Schluss, dass Aussagen erstmal keinen Referenzbezug zur Wirklichkeit brauchen, um Bedeutung zu haben.
Also Aussagen.
Weil in dem Kontext, in dem wir gerade sprechen, hat das runde Dreieck eine Bedeutung, aber hat keinen Referenzbezug zur Wirklichkeit.
Also everything is context, oder wie darf ich das verstehen? Er sagt, okay, das ist allein dadurch schon widerlegt, dass wir uns gerade sinnvoll haben, über das runde Dreieck zu unterhalten können, obwohl es das nicht gibt. Also können wir uns offensichtlich über Sachen unterhalten, die es in der Realität nicht gibt und auch nicht potenziell in der Realität gibt oder geben kann.
Ja, und die es teilweise auch gar nicht geben darf einfach. Sowas wie das runde Dreieck darf es nicht in dieser Form geben. Und der rhetorische Kniff des nicht existenten Philosophen Wyman wäre ja dann, dass er Quine jetzt dazu bringt, dass er sämtliche Formen von Bedeutung aufgeben muss, weil er eben einsehen muss, sobald ich zulasse, dass sowas existiert, dann muss ich auch zulassen, dass das runde Dreieck existiert. Und dann haben wir extreme Probleme, die wir nicht wollen und die auch Quine nicht wollen kann. Und deswegen ja, freut sich Wyman schon über diesen Triumph, aber Quine hat ja eben noch dieses Ass im Ärmel, dass er sagt, die Art und Weise, wie wir über Sachen sprechen, die existieren oder nicht existieren, die setzt überhaupt nicht voraus, dass diese Sachen in irgendeiner Form existieren.
Genau. Es verhält sich so, dass wir halt über das runde Dreieck oder über den gegenwärtigen König von Frankreich sprechen können, auch wenn wir uns sicher sein können, dass die Anzahl runder Dreiecke in der Welt oder die Anzahl der Könige von Frankreich null ist, also die gibt's einfach nicht, können wir trotzdem sinnvoll darüber sprechen, weil die Bedeutung dieser nicht existierenden Entität nicht dadurch gewonnen wird, dass wir es benennen.
Genau, Namen spielen ja da auch irgendwie eine große Rolle. Die ganze Diskussion läuft schon so, dass wir sowas wie Einhorn oder sowas wie gegenwärtiger König von Frankreich eigentlich als Namen behandeln. Und wir sagen, wir geben halt Dinge Namen und wir können nur Sachen Namen geben, die es auch gibt, also die auch existieren. Und er sagt, wenn wir da eine Alternative dazu finden, dass wir halt ständig allem Namen geben, dann können wir plötzlich über diese Dinge sprechen, ohne voraussetzen zu müssen, dass die wirklich existieren.
Genau. Schauen wir uns dieses klassische Beispiel von Frege an. Morgenstern und Abendstern beziehen sich auf denselben Planeten, nämlich die Venus.
Ja.
Danke.
Also ich habe es auch nicht nachgeschaut. Ich habe gedacht, ich erinnere mich, dass es die Venus ist.
Und Quine würde sagen, obwohl sich Morgenstern und Abendstern auf dieselbe Entität beziehen, haben sie eine unterschiedliche Bedeutung. Und wenn wir das annehmen würden, dass das das Gleiche wäre, weil sie sich auf dieselbe reale Entität beziehen, dass wir Dinge annehmen, deren Anzahl zwar null ist, aber die dann in den Bereich der mentalen Entitäten gehören. Und Quine argumentiert da wieder gegen und sagt, nee, wir können annehmen, dass es etwas nicht gibt, also die Anzahl dessen null ist, aber trotzdem können wir uns sinnvoll darauf beziehen, weil das dann eine Bedeutung hat.
Ja, im Fall vom Abendstern und vom Morgenstern gibt's ja das Ding tatsächlich. Also wir würden ja sagen, es gibt die Venus, das haben wir auch festgestellt, wir können die auch beobachten durch das Teleskop. Und wir haben ja nur diesen verrückten Sonderfall, weil Leute früher nicht wussten, dass es derselbe Planet ist, auf den sie sich beziehen.
Und das ist eine wichtige Zusatzannahme, ja.
Und deswegen den Namen Morgenstern gegeben haben, weil sie gesagt haben, das ist halt der Stern, der da morgens am hellsten leuchtet, und den Namen Abendstern gegeben haben, weil er der Stern ist, der abends am hellsten leuchtet. Und jetzt Wyman und MacX müssten halt beide sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass wir einen Namen haben für ein Objekt und einen anderen Namen haben für dasselbe Objekt. Das wäre ein Problem für deren Theorie, dass wir nicht einfach anfangen können, irgendwie Objekten, die es tatsächlich gibt, mehrere Namen zu geben. Und Quine würde sagen, nee, das ist überhaupt kein Problem in diesem Fall, wo es das Objekt tatsächlich gibt, weil ihr beide einfach verwechselt, was überhaupt das Thema ist. Also ihr beide verwechselt dieses einen Namen haben damit, dass es dieses eine Ding gibt, das diesen Namen trägt. Und ich würde aber sagen, eigentlich verhält sich's eher so, dass es halt ein Objekt gibt und dass es irgendwie eine Bedeutung gibt, die ein sprachlicher Ausdruck hat. Und deswegen ist es kein Problem, dass wir zwei sprachliche Ausdrücke haben für dasselbe Objekt. Weil die haben ihre Bedeutung ganz unabhängig davon, auf welches Objekt sie sich beziehen. Ob es dasselbe Objekt ist oder ob es ein Objekt ist, das es gar nicht gibt. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr für das, was Quine uns erzählen will.
Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, und das führt er ja dann auch noch ein bisschen weiter aus. Jetzt haben wir gezeigt, dass es gibt eine Bedeutung, die unabhängig ist von dem Objekt und die trotzdem eine sinnvolle Bedeutung ist, also dass wir sinnvoll sprechen können. Aber wie ist es denn jetzt genau, wenn es dieses Objekt nicht gibt? Und dann kommt er ja zurück zu dem Beispiel des fiktiven Tiers, das wir jetzt hier mal Einhorn genannt haben, das sie im Text aber Pegasus nennen, und sagt, da verhält sich's ja ganz genauso. Und zwar, dass eben Wyman und MacX denken, es muss ein Pegasus geben oder eine Idee von einem Pegasus geben, damit man den Namen Pegasus sinnvoll verwenden kann. Und er sagt, nee, es gibt eben auch die Bedeutung Pegasus und die kann man sprachlich fassen und ausdrücken und die ist auch sinnvoll, ohne dass es das Ding gibt, das Pegasus heißt.
Aber in einer gewissen Form von Erweiterung, ne? Also dadurch bricht er ja auch diese Namenstheorie so ein bisschen, wenn ich richtig verstanden habe. Sei jetzt das, wo er den Russell so stark ins Feld führt oder den Russell sogar noch erweitert.
Ja, er sagt, wir müssten halt den Namen Pegasus einfach umwandeln oder den Namen Einhorn in einen sprachlichen Term, der eben nicht mehr so klar ist, Name oder Label für etwas, was es wirklich gibt. Also wir müssen halt sowas sagen wie, es gibt ein Ding, das genannt wird Pegasus. Oder
also Russells Analyse zeigt klar, dass ein Name analysiert werden kann in bestimmte begriffliche Termini. Zum Beispiel Pegasus ist etwas, das vier Beine hat, ist etwas, das Flügel hat und hat einen Stoffwechsel. Und dann kann man diese Analyse heranziehen, um zu sagen, dass dieser Term Pegasus offensichtlich eine Bedeutung hat, nämlich in Form dieser Analyse. Aber das heißt nicht, dass es Entitäten gibt, die quantifizierbar sind als Pegasus.
Okay, aber sagt dann Quine, damit ja im Prinzip eigentlich nur Sprache ist, ihr eigenes Referenzmodell?
Ja, sprachliche Ausdrücke beziehen sich auf andere sprachliche Ausdrücke. Aber Namen beziehen sich nicht auf die Realität.
Ja, er sagt halt, es ist super schwierig, wenn wir direkt bei Namen bleiben, weil die sind halt sehr, sehr eng auch in unserer Vorstellung damit verknüpft, dass wir halt ein konkretes Ding benennen, das wirklich existiert. Und deswegen würde er ja mit diesen Umschreibungen arbeiten und eben bestimmte Variablen verwenden, auf die er ja sehr viel Wert legt. Also Dinge, die jetzt für ihn rein sprachliche Ausdrücke sind, die sich erstmal so als Wort noch auf gar nichts beziehen. Wie zum Beispiel, also im englischsprachigen Text muss man vielleicht dazu sagen, da spricht er von so Wörtern wie something oder everything. Und es ist halt sehr schön bei diesen Thing-Termini im Englischen, dass man halt irgendwie sagt, das ist etwas, das es gibt, etwas, das es nicht gibt. Im Deutschen muss man es immer so ein bisschen umständlich umschreiben, weil einfach nur etwas, nichts oder alles zu sagen.
Das Dingsbums.
Mhm. Ja, er sagt, darauf kommt es halt eigentlich an, wenn wir sprechen, dass wir sagen, es gibt etwas, von dem wir sagen, das hat vier Beine, das hat Flügel, das ist eine griechische Mythengestalt. Und wenn wir diesen Satz nehmen und den in den Kontext stellen, dann können wir überprüfen, ob dieser Satz wahr ist. Also dann können wir ganz unabhängig davon, ob es Pegasus gibt, also den Namen, der mit dem Objekt zusammenhängt, können wir davon sprechen, ob es das gibt oder nicht. Und kommen dann zum Schluss, das gibt's nicht. Und das können wir formulieren, zumindest ohne den groben Fehler zu machen. Und was wir nicht vorenthalten sollten, ist natürlich die Art und Weise, wie Quine sagt, dass es sehr viel besser und praktischer wäre, als immer so einen umständlichen Satz zu verwenden, was Pegasus ist oder was etwas ist, das all diese Eigenschaften hat, die wir Pegasus zuschreiben. Und deswegen sagt er, wir könnten das auch einfach in ein Verb umformulieren und könnten sagen, es gibt etwas, das pegasiert.
Heidegger, bist du es.
Und jetzt verhält sich ja nicht nur mit dem Pegasus so, der wahrscheinlich sich auf ein bestimmtes geflügeltes Pferd der griechischen Mythologie bezieht, sondern es verhält sich ja generell so mit Entitäten wie die Röte, also alle Dinge, die rot sind. Und Wyman würde eben sagen, ja, es gibt halt in zum Beispiel platonischen Reich der Ideen, da ist irgendwie die Idee der Röte und auf die können wir uns beziehen.
Das würde jetzt Mac-X würde das
Mac-X,
sagen.
Mac-X, ja, sorry. Und Quine sagt, nee, die Röte existiert nicht als Entität in dem Sinne, aber trotzdem bleibt sie sowas wie eine Universalie, also dass sie zeitunabhängig ist, dass sie eine reine Begrifflichkeit ist und man eben nicht rausgeht und die Röte aus der Erde graben kann, ist immer noch nicht wahrnehmbar, die Röte, und ist auch nicht kausal wirksam. Aber wir können uns darauf beziehen als Universalie, weil wir eine Vorstellung davon haben, dass es eben rote Häuser, rote Autos, rote Lichter gibt. Und trotzdem hat es Bedeutung als sprachlicher Ausdruck, weil dieser Begriff des Rotseins in verschiedenen Instanzierungen synonym gebraucht werden kann.
Ja, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob Quine sagen würde, dass das Universalien sind immer noch. Ich würde eher sagen, er sagt, es sind eben keine Universalien.
Ich würde einfach auch nochmal kurz nochmal einhaken, was hat es mit Universalien, weil das hast du jetzt gerade schon ein bisschen ausgeführt, aber das kam jetzt mehr so in deiner Argumentation schon. Was sind einfach Universalien und warum ist das so ein Riesending in der Philosophie?
Na, er sagt, bei so Dingen wie Pegasus, dann ist es einfach eine Sache, die einen Namen hat, und da haben wir jetzt gezeigt, warum das nicht relevant ist, dass es diese Sache geben muss. Und jetzt Mac-X würde sagen, was es aber schon geben muss, ist eine Entität, also ein Etwas, das es gibt, das garantiert, dass ich den Satz sagen kann, es gibt rote Rosen, es gibt rote Autos, es gibt rote Sonnenaufgänge.
Weil ich Rot auf ganz viele Sachen anwenden kann.
Richtig. Und deswegen,
das macht es universal.
Genau.
Das macht es so ein seltsamer Begriff dann.
Ich meine, das ist deswegen ja universal, weil alles, was Anteil an der Rothaftigkeit hat, also so könnte man diese Entität nennen, die McExter postuliert.
Die Rothaftigkeit, fantastisch.
Alles, was Anteil an Rothaftigkeit hat, ist rot und deswegen kann ich bei jedem Ding, das mir rot erscheint, sagen, das ist rot. Weil das bezieht sich ja auf die Rothaftigkeit, die es gibt. Und genau. Deswegen ist die universal, also eine Universalie.
Also nochmal, um das irgendwie mit dieser Idee vom platonischen Ideenhimmel irgendwie kurz zu machen. Jedes Mal, wenn ich sage, zum Beispiel das Studiolicht, das leuchtet rot, dann referiere ich auf die Idee des Roten als solchen, also der Rothaftigkeit, die in einer Sphäre außerhalb von uns liegt und so kann ich das sinnvoll machen und auch eben auf verschiedene Dinge.
Genau, deswegen.
Und deswegen ist es eine Universalie, weil das eben für, auch wenn der Manu jetzt zum Beispiel einen roten Kopf kriegt, weil es zum Beispiel im Studio sehr warm ist, würde da wieder dasselbe passieren. Rot, Ideenhimmel, kann ich auf irgendwie alles drauf pappen.
Ja, und wir verstehen das auch alle, weil es ja universal ist. Also weil wir uns alle immer drauf beziehen, wenn du sagst rot, dann beziehen wir uns alle auf die Idee der Rothaftigkeit und wissen dann, was gemeint ist, wenn du sagst rot. Und deswegen hat der Satz, das Studiolicht ist rot, Bedeutung. Und McX würde jetzt sagen, Quine, wenn du das jetzt irgendwie leugnest, dass es sowas gibt, wie die Entität rot sein, die allen Aussagen, die rot enthalten, Bedeutung verleiht, dann haben diese Aussagen gar keine Bedeutung mehr.
Naja, aber er würde trotzdem sagen, dass das insofern eine Universalie ist, weil wir uns sprachlich darauf beziehen können, auf die Röte. Und das bleibt auch eine Universalie, aber halt nicht in diesem strengen nominalistischen Sinn, dass die Röte eine Entität ist, als Einzelding, auf das wir uns beziehen, sondern vielleicht eher in so einer konzeptualistischen Position, dass wir mit dem, was wir Röte nennen, ein Prädikat für etwas formulieren, also eine Eigenschaft für etwas formulieren. Und dadurch, dass wir mit diesem Konzept viele Eigenschaften beschreiben können, referieren wir auf ein selbes Konzept.
Okay, also der Unterschied ist jetzt, in einem nominalistischen Sinne, wie du es genannt hast, würde man vielleicht noch mal kurz sagen, was ein Nominalismus ist, weil das ist ja auch eine entscheidende... Ja,
jede Universalie ist ein Einzelding.
Okay, das ist der Nominalismus.
So zusammen.
Und der Unterschied ist jetzt, dass Quine sagen würde, warte mal, das geht gar nicht darum, dass es dieses Einzelding irgendwie gibt, sondern viel relevanter ist doch, dass wir sowas wie ein Konzept haben, von dem das rot ist. Und für um ein Konzept von dem zu haben, was rot ist, brauche ich auch nicht notwendig ein Einzelding.
Genau. Also, ja, und das ist nirgendwo irgendwie kein Nominalismus.
Das ist kein Nominalismus, aber es bleibt trotzdem eine Universalie.
Also ich würde behaupten, dass eine Universalie nur etwas ist, was tatsächlich eine Entität ist.
Dann gehst du noch
also etwas, was existiert.
Dann gehst du noch mal in die Philosophiegeschichte, kramst deinen Johannes Duns Scotus heraus und entwickelst die Position des Konzeptualismus im Universalienstreit. Also der sagt es halt so. Ja. Universalien sind ein Prädikat für etwas, was mit einem Konzept beschrieben wird. Das Konzept ist die Röte und wir können ein Prädikat für viele einzelne Dinge formulieren, die rot sind. Und trotzdem bleibt es eine Universalie.
Kurze Anmerkung an dieser Stelle, wie Manuel mit seinem ich kenne komische Mönche-Flex gerade bewiesen hat, mit seinem Duns Scotus, ist dieser Streit nämlich im Mittelalter auch schon sehr intensiv geführt worden und hieß dann Nominalismusstreit. Das heißt, wir haben hier also ein Problem, das irgendwie in der Philosophiegeschichte seit Anfang an einfach regelmäßig wieder aufbricht.
Ja, aber man würde halt sagen, es ist ein Konzept, das menschengemacht ist, dass es eine Rotheit gibt. Und die Rotheit hat halt eben nicht dasselbe Prädikat, es existiert auch eine Rotheit. Also Rotheit ist keine Entität, aber alle Menschen haben ein geteiltes Konzept davon, was rot ist. Und insofern ist es immer noch universal, aber es ist jetzt nicht eine Universalie im Sinne von, es ist ein Ding, das existiert.
Genau.
Also ich habe eh das Gefühl, dass der eigentlich coole Move, den Quine macht, ist halt im Prinzip alles so in ein Modell von Sprache zu verlegen, in dem Sprache halt komplett durch Referenz geschaffen wird. Also relevant sind eben keine Einzeldinge, sondern es ist nichts, was außerhalb der Sprache liegt, relevant, sondern relevant ist, ob wir sinnvoll Bezüge zu etwas innerhalb von unserer Sprache herstellen können.
Und weil das ja eben nochmal eine radikalere Position ist, würde ich sagen. Als jetzt nur zu sagen, es gibt ein geteiltes menschliches Konzept davon, was rot ist, und das haben wir halt alle in unserem Geist. Sondern es gibt einfach sowas wie Sprache. Sprache ist erstmal irgendwie random. Sprache ist einfach so entstanden. Und durch diese Sprache können wir Bezug drauf nehmen, was rot ist, weil wir das aus dem Kontext erschließen können, weil wir das synonymisieren können, weil wir Sätze so umformulieren können, dass wir dann eine Bedeutung daraus kriegen, dass uns dann klar ist, was Leute meinen. Aber eben ohne, dass es ein, wie auch immer das funktionieren mag, geteiltes Konzept im menschlichen Geist gibt davon, was rot ist.
Das ist halt agreed upon, das ist rot. Wir nennen das jetzt alle rot. Und in der Welt, in der physikalischen Welt, tut uns eben diese Roterfahrung, kommt uns ja öfter mal vor. Haben wir ja vorhin irgendwie sagen können, wir können ja offensichtlich mehrere verschiedene Entitäten als rot beschreiben, ob das jetzt irgendwie unsere Köpfe im warmen Studio sind, das rote Licht, sondern die eint halt alles eben, dass wir diese Erfahrung von rot in dem Fall machen.
Nochmal zurück zu der Analyse von Russell. Russell hat diese Analyse eben auf Dinge angewandt, wie den gegenwärtigen König von Frankreich, den es nicht gibt. Und er sagt, dass der Name dann nicht auf eine konkrete Entität referiert. Russell. Und Quine geht einen Schritt weiter, nimmt diese Analyse von Russell und sagt, es gibt überhaupt keinen Bezug zwischen Objekten und Namen, egal ob sie existieren oder nicht, die Objekte, und haut dieses ganze Konzept des Referenzbezugs von sprachlichen Ausdrücken auf reale Dinge weg, führt dann ein, dass es eine bestimmte Anzahl von Dingen für einen Ausdruck geben kann. Diese Anzahl ist dann entweder 0, 1 oder
N.
N.
Also unendlich.
Ja, oder beliebige Zahl einsetzen. Ja. Und genau das ist der Weg, diese Quantifizierbarkeit ist der Weg dazu, wie sich Sprache zur Welt verhält.
Ja, oder wie wir Sprache halt verwenden auch. Also er sagt ja auch, wir sollen uns halt anschauen, das ist natürlich jetzt sehr formal ausgedrückt, aber wir sollen uns halt anschauen, was Leute machen, wenn sie über Dinge reden. Und da reden sie ja so drüber, dass sie sagen, ich sehe einige Dinge oder ich sehe eben kein Ding, das diese und jene Eigenschaften aufweist, oder ich sehe halt viele Dinge. Da sind wir ja wieder bei diesen Variablen, die wir brauchen, eben diese quantifizierbaren Variablen. Die brauchen überhaupt keinen Bezug auf irgendwas, was real existiert, sondern das sind halt einfach Variablen und die füllen wir dann mit Dingen.
Also Wörter wie something, nothing, etwas, nichts, sowas.
Genau. Und da die keine Namen sind und auch keine Eigenschaften haben als solche, eignen sich die sehr gut, um denen quasi mehr Bedeutungsraum zu geben und zu sagen, eigentlich müssen wir uns die Wörter viel mehr anschauen als alle anderen Wörter in einem Satz.
Ja, aber es ist noch tiefgreifender. Quine sagt nämlich, dass genau das der Bezug von Sprache zur Wirklichkeit ist.
Quantifizierbarkeit.
Diese quantifizierenden Variablen. Die sind der Bezug, den es zwischen Sprache und Wirklichkeit gibt und nicht irgendein Referenzraum.
Okay, also wenn ich jetzt sage, das Aufnahmelicht leuchtet rot, dann sage ich damit eigentlich, etwas ist rot. Oder wie?
Wenn du sagst, es gibt ein Licht, das rot leuchtet.
Es gibt ein Licht, das rot ist.
Dann ist der Bezug zwischen dem Satz nicht dein sprachlicher Ausdruck zu dem Licht, sondern die quantifizierte Variable, es gibt genau ein Licht, das jetzt gerade rot leuchtet.
Eins.
Es könnte ja aber auch noch drei andere rote Lichter geben.
Ja.
Das ist kontingent und dieser Variablenbezug ist das Entscheidende. Und nicht, dass du das rote Licht als das rote Licht benennst.
Nicht, dass ich den Referenzobjekt rote Licht habe, sondern dass ich sagen kann, etwas ist rot.
Du sagen kannst, da ist ein Ding,
das rot ist.
Das rot ist.
Ja.
Genau.
Und warum das jetzt genau der Begriff rot ist, das spielt ja erstmal keine Rolle. Wir könnten uns auch darauf geeinigt haben, dass wir blau sagen. Zu dieser Art von Wellen, die das Licht macht. Wie wir ja irgendwie aus der Wissenschaft wissen, was eigentlich gemeint ist, wenn irgendetwas eine Farbe hat. Leute haben sich halt früher darauf geeinigt, dass, nehmen wir an, dass wir rot sagen zu diesem Sinneseindruck, den wir haben. Und das ist vollkommen egal, ob, also der Name, es ist auch nicht wieder ein Name, weil das ist ja auch nochmal so ein Versuch, den McX macht. Da sagt Quine, du Halodri, was du eigentlich machst mit diesen Sätzen, ist, dass du jedes Mal einen Namen gebrauchst, nämlich den Namen das Rotsein von diesem Ding. So, es gibt gut geschenkt, es gibt nicht die Universalie Rot, auf die sich alles bezieht, aber du machst halt jedes Mal dasselbe, wie wenn du sagst Pegasus, nämlich du sagst, das ist Rot und Rot ist auch ein Name, genauso wie Pegasus. Und Quine sagt ja, nee, halt überhaupt nicht, weil jetzt verwechselst du nämlich schon wieder die Bedeutung von einem Ausdruck damit, dass es das geben muss, auf das du referierst.
Genau, weil ansonsten hätten wir ja wieder das wunderbare Problem, dass wir wieder um nichts reden können, was es nicht geben kann. Also hat Quine jetzt alle Probleme gelöst. Hat jetzt Quine gelöst erstmal, dass wir dieses widersprüchliche Moment in der Sprache haben, dass wir offensichtlich über Dinge reden können, die es gar nicht gibt. Bis hin zu Dingen, die logisch widersprüchlich sind. Also nicht nur Dinge, die wir uns potenziell vorspringen können, sondern Dinge, die einfach keinen Sinn machen, wie nämlich das runde Dreieck. Und dann hat er auch noch irgendwie das Universalienproblem gelöst. Nämlich, dass wir irgendwie einen Ausdruck auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge pappen können. Ist also Quine der große Held, der irgendwie Probleme seit der Antike, die dann im Mittelalter nochmal aufgegriffen worden sind, 1948 einfach für immer beendet hat. Was man echt dem Mann lassen muss, dass der Text hat 10 Seiten. Das ist wirklich einfach krank, was der da abfeuert.
Für 32 Jahre hat er dieses Problem gelöst. Dann kam 1980 Kripke mit Naming and Necessity und hat das Problem nochmal an seinen Prämissen gepackt und hat gesagt, lieber Herr Quine, du kannst nicht einfach Namen mit Beschreibungen gleichsetzen.
Das ist interessant, weil wir haben ja sogar eine Folge dazu schon gemacht. Das heißt, das ist sozusagen ein Prequel zu unseren eigenen Folgen. Wir sind einfach in verkehrter Reihe durch die Philosophiegeschichte gegangen. Aber
wir sind wie Star Wars.
Ja. Wir sind Star Wars. Aber okay, was fandet ihr toll an dem Text? Abgesehen davon, wie er geschrieben ist, weil das ist wirklich fantastisch. Und was kann man da jetzt eigentlich noch heute für das Verständnis von Metaphysik, also was gibt es für Dinge überhaupt, mitnehmen? Warum ist es heute noch ein relevanter Text? Gerade, Manu, wenn du gesagt hast, okay, eigentlich hat Kripke da ganz schön dagegen geschossen 1980.
Ja, Kripke beiseite, aber was Quine, finde ich, ganz exzellent löst, ist einfach, dass wir uns abstrakte Entitäten nicht mehr als Einzeldinge denken müssen, sondern dadurch, dass er den Bezug so herstellt, wie wir es gerade erläutert haben, eine für meinen Geschmack sehr sparsame Theorie anbietet, wie wir über die Dinge, über die wir sprechen und wie sie sich dann in der Wirklichkeit darstellen, gleichermaßen gut herstellen kann für Pegasus, für das, was wir Röte nennen und für das, was wir diesen Tisch, der vor mir steht, nennen, kann er alles gleich gut erklären. Und damit bietet er zumindest eine vernünftige Lösung für dieses Problem an, ohne dass man einen neuen Seinsbereich annehmen muss von unsichtbaren Entitäten, die wir nicht anfassen können, die wir nicht finden können, aber die da ganz bestimmt sind.
Nietzsche hat das mal so schön formuliert. Leute, die so eine Platon-Theorien vertreten, wie der Mac-X, die hat er Hinterwäldler genannt, weil sie nämlich hinter der Welt nochmal eine Welt gebaut haben.
Ja, und was Quine halt macht, ist, dass er das Problem erstmal, sag ich mal, in so einer Weise einschränkt, dass er sagt, wir sollten halt darüber reden, worüber wir auch reden können, nämlich die Art und Weise, wie wir reden. Und eben nicht sagt, lass uns irgendwie Dinge untersuchen, die wir eigentlich nicht untersuchen können, weil wir gar kein Werkzeug dafür haben, diese Dinge zu untersuchen, weil wir gar nicht die Mittel haben, eben Dinge, die unsichtbar sind, die nicht sinnlich, zeitlich, räumlich ausgedehnt sind, zu untersuchen, bringt das eigentlich auch nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Sondern wir sollten halt uns darüber Gedanken machen, worüber können wir reden und wie tun wir das. Aber er gibt natürlich schon auch zu, und das muss man ihm auch zugutehalten, dass er in der Hinsicht bescheidener ist als manch anderer Philosoph, dass es eigentlich nicht wirklich noch was über die Frage aussagt, was gibt es eigentlich. Sondern wir kommen eher dabei raus, dass wir sagen, lass uns über das reden, worüber wir reden können, und darüber, was es eigentlich wirklich gibt, können wir eigentlich auch nicht vernünftig reden und nicht vernünftig forschen.
An der Stelle, glaube ich, haben wir den Text eigentlich ganz gut erörtert. Kilian hat sich nochmal selber auf die Schultern geklopft, weil er so ein geiles Abschlussstatement einfach gemacht hat. Quine hat also nicht alle Probleme abschließend gelöst, aber einen ganz ansprechenden Ansatz dazu gegeben, und man kann sich seine philosophische Methode durchaus abschauen. Also ist heute immer noch ein relevanter Text. Diese Sparsamkeit und eben zu schauen, über was können wir denn eigentlich wirklich reden und nicht einfach Sachen zu erfinden, sondern sich da wirklich auf das zu berufen, was es irgendwie gibt und was auch irgendwie greifbar für uns Menschen tatsächlich ist. Und natürlich noch seinen eigentlichen Abschlusssatz, nämlich der Aufruf zu Experimentierfreude und Toleranz. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.